Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Die Nachrichten vom Krieg in der Ukraine, sie haben eine neue Dimension bekommen, seit die Bilder von Butscha von den Folgen des Massakers um die Welt gingen. Putins Vernichtungsfeldzug mit immer mehr ermordeten Zivilisten hat die Diskussion um schärfere Sanktionen gegen Russland angeheizt. Unter dem Eindruck der Kriegsverbrechen will die EU auf den Import russischer Kohle verzichten und hierzulande ist auch der Stopp von russischen Öl- und Gaslieferungen im Gespräch. Welche Folgen hätte das für die Industrie und für die Verbraucher? Immerhin importiert Deutschland ein Drittel seines Öls aus Russland und mehr als 55% unserer Erdgaslieferungen kommen von dort. Müssen wir die Heizung und unsere Ansprüche herunterfahren, um ein Signal zu setzen? Wie wirksam wären zum Beispiel autofreie Sonntage oder ein Tempolimit, um unseren Verbrauch zu senken? Und wovon hängt überhaupt unsere Bereitschaft ab, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, um zum Beispiel unabhängiger von fossilen Rohstoffen und Autokratien zu werden? Nach den russischen Gräueltaten in der Ukraine, sind Sie bereit zum Energieboykott? Darüber diskutieren wir heute mit Expertinnen und gerne auch mit Ihnen. Würden Sie Strom und Sprit sparen, auf liebgewordene Gewohnheiten und Bequemlichkeiten verzichten, um Putins Kriegskasse nicht weiter mit dem Geld unserer Energieimporte zu füllen? Und sind wir überhaupt alle gleichermaßen dazu in der Lage? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürften. Und nun möchte ich Ihnen unsere heutigen Expertinnen vorstellen. In Berlin begrüße ich die Energieökonomin Professor Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Morgen, Frau Kempfert.
Guten Morgen, Frau Hinrichs.
Und außerdem ist uns zugeschaltet Professor Ellen Mattis, Leiterin des Lehrstuhls für Umweltpsychologie an der Universität Magdeburg. Schönen guten Morgen, Frau Mattis.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Hinrichs.
Ja, die Umstellung auf erneuerbare Energien, die ist ja schon lange angestoßen, wenn auch nicht mit der Dringlichkeit umgesetzt worden, die vielleicht nötig wäre, um das Klimaziel zu erreichen. Also die maximale Erwärmung von 1,5 Grad. Braucht es erst einen Krieg, fragt man sich, wie jetzt, um uns die Abhängigkeit von unseren fossilen Energieimporten klar zu sehen, etwa von russischem Erdgas und Erdöl, schafft Putins Krieg das, was Fridays for Future und viele andere Umweltaktivisten nicht geschafft haben, also mehr Tempo beim Umstieg auf erneuerbare Energien? Frau Kempfert, wie sehen Sie das?
Na, ich würd's mir hoffen, denn in der Tat ist es ja dringend notwendig. Wir zeigen ja in vielen Studien schon seit über 15 Jahren, dass wir umstellen müssen, dass diese gefährliche Abhängigkeit von fossilen Energien eben genau diese Risiken mit sich bringt, nicht nur ökonomisch, ökologisch, aber jetzt sieht man ja auch deutlich geopolitisch und geostrategisch. Insofern ist die einzige Antwort auf diese Krise und kann sie nur sein, dass wir umstellen müssen hin zu erneuerbaren Energien, zu einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien, hin zu mehr Energie sparen. Und bei allem Leid und bei allem Schrecken, was wir ja derzeit erleben, ist vielleicht so ein kleiner Punkt, wo wir sagen können, ja, wir haben jetzt die Chance umzusteuern und wir alle sind Teil der Lösung, wenn wir mitmachen und Energie einsparen. Wir sprechen ja heute noch drüber vom Tempolimit, die Heizung runterdrehen oder auch mal auf eine Freizeitfahrt mit dem Auto zu verzichten. Solche Dinge, aber auch investieren in eine neue Heizung oder in ein neues Fahrzeug oder ein neues Fahrrad, was auch immer. Also wir sind Teil der Lösung. Und ich glaube, dass wir das mittlerweile begreifen. Und ich erlebe das persönlich schon so, dass viele Menschen auch auf mich zukommen und ganz ambitioniert sind und deutlich machen, ja, wir wollen. Sag mir, was ich machen soll. Und ich glaube, dass wir das nutzen können.
Ja, dazu passt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov vom 1. bis 4. April, der zufolge jeder Zehnte seit Beginn des Ukraine-Krieges damit begonnen hat, seinen Energieverbrauch zu senken. Frau Mattis, sehen Sie da auch eine große Bereitschaft, so aus umweltpsychologischer Sicht, dass diese Dringlichkeit jetzt stärker da ist und vom Reden auch jetzt mehr ins Tun übergegangen wird?
Ja, also was Frau Kemper gerade gesagt hat, dass wir jetzt erst erleben, wie wir auch alle Teil der Lösung sein können. Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil die Bereitschaft, Klimaschutzmaßnahmen grundsätzlich zu unterstützen, dass auch Klimaschutz ein ganz wichtiges gesellschaftliches Anliegen ist, das hatten wir eigentlich schon in den letzten 5 Jahren, war das schon sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Aber ich glaube, jetzt in diesem Kontext verstehen wir alle viel besser, was das auch bedeutet. Ja, und das ist was ganz Entscheidendes und was auch entscheidend ist. Also Frau Kempert hat ja gerade auch gesagt, es geht nicht nur um das sogenannte Suffizienzverhalten, also wie gehen wir sparsamer in unserem Alltag mit den Ressourcen um, sondern es geht ja auch darum, wirklich reinzukommen in die Investition. Auch alle individuellen Haushalte, wer ein Haus hat, das Haus jetzt dämmen zu lassen, auf ein anderes Heizungssystem umzusteigen. All das sind auch wichtige Aktivitäten, die dann auch entscheidend viel bringen würden auf Dauer gesehen. Aber dieses kollektive Feststellen irgendwie, wir können jetzt schon anfangen und wir können jetzt durch Energiesparen, Tempolimit und so weiter alle bereits jetzt ganz akut auch einen Beitrag leisten. Also auch das, denke ich, kann jetzt im Moment besser gelingen, als das bisher in den letzten Jahren gelungen ist.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz, die hat sich einmal umgehört und Passanten gefragt, worauf sie angesichts des Ukraine-Krieges bereit wären zu verzichten, wenn es zu einem Stopp von russischen Öl- und Gasimporten kommt, zu welchen Einschränkungen sie bereit wären.
Tempolimit finde ich generell gut. Auf Autobahnen 100, 110.
Beleuchtung von zum Beispiel offiziellen Gebäuden muss nicht sein. So eine Nachtbestrahlung. Also ein Haus muss nicht angeleuchtet werden. Eine Statue muss nicht angeleuchtet werden.
Oder dass in jedem Shoppingcenter Musik läuft und das nachts beleuchtet ist und die Rolltreppen da fahren.
Also was ich schwierig fände, darauf zu verzichten, ist tatsächlich so das Heizen. Im Sommer ist das einfach. Aber wenn man zum Beispiel in so einer Altbauwohnung wohnt, mit hohen Räumen, das wird dann auch schnell so kalt. Dann sitzt man da und zittert und wem ist damit geholfen?
Im Grunde wäre ich bereit, auf einiges zu verzichten. Also ich könnte meine Wohnung mühelos 2 Grad weniger heizen. Ich wüsste aber gar nicht, ob das die richtige Stellschraube ist, denn das, was man hört, ist ja immer, dass es die großen Chemiekonzerne lahmlegen würde und da weiß ich eben überhaupt nicht, was man dagegen tun kann oder wie man da helfend eingreifen kann.
Also worauf ich nicht verzichten möchte, ist die Herstellung von grüner Energie, sogenannter. Also ich will jetzt nicht, um Gas zu sparen, plötzlich wieder die Braunkohlewerke anwerfen hier.
Also es gibt viele Ideen, viele Meinungen dazu, wie man mit einem möglichen Energieboykott umgehen kann. Ein Hörer hat uns auch geschrieben, Matthias Bräuning, er macht selber Energieboykott im Kleinen. Seit 4 Tagen habe ich meinen Gashahn zugedreht, Heizung aus, kalt duschen, geht wirklich, schreibt er. Also es gibt viele Ansätze im Kleinen, aber es klang ja auch ein bisschen heraus, wir dürfen jetzt nicht als eine Option auf Technologien setzen, die, von denen wir uns eigentlich verabschieden wollen. Sehen Sie diese Gefahr, Frau Professor Kempfert?
Ja, die Gefahr ist tatsächlich da und da bin ich auch sehr dankbar, was der Hörer dort sagte, weil in der Tat wurden ja viele interessante Beispiele genannt und alle, die meisten war ja gemein, es geht hier um die Vermeidung von Verschwendung. Und das, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und verschwenden unglaublich viel Energie. Und da ist nicht gemeint, dass die Ärmsten, die Armen, die ohnehin schon nichts mehr sparen können und in kleinen Wohnungen wohnen und sich ohnehin kein Auto leisten können, all diese Dinge, sondern wirklich diejenigen, die es können. Und da ist in der Tat ein wichtiger Stellhebel, eine wichtige Stellschraube. Es kam ja auch eben die Frage, bringt das was? Ja, es bringt alles was, wenn wir gemeinschaftlich es machen. Und vor allen Dingen auch bundesweit und da auch einen Aufruf starten, Teil der Lösung zu sein, nicht im Kalten zu sitzen, das ist hier nicht gemeint, kann da ja auch eine neue Heizung einbauen, Wärmepumpe beispielsweise energetisch sanieren, das gehört dazu, aber in der Tat schon die kleinsten Beiträge sind wichtig. Aber wir dürfen in der Tat nicht übersehen, wir haben hier eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Industrie hängt sehr stark noch am Gasverbrauch, denen kann man auch helfen, muss man auch helfen. Aber auch die haben sehr hohe Einsparpotenziale und auch Umstellungsmöglichkeiten. Nicht nur, dass sie aus anderen Ländern Gas kaufen können, sondern auch auf andere Technologien setzen können. Und die müssen in der Tat grün sein. Und das heißt nicht, dass wir dann Braunkohle nutzen sollten. Das brauchen wir auch gar nicht, wenn wir endlich die richtigen Technologien in den Markt hineinbringen. Und das sind beispielsweise industrielle Wärmepumpen, das ist die Solarthermie, das ist grüner Wasserstoff, in den wir heute investieren müssen. Die Liste ist lang, die Industrie hat selber zig Studien dazu gemacht und weiß eigentlich, wo es hingeht. Jetzt geht es nur darum, endlich umzusteuern und nicht nur zu sagen, wir machen es, sondern endlich zu machen.
Mhm. Klimaminister Habeck hat ja auch im Kabinett ein 500 Seiten starkes Gesetzespaket für den klimafreundlichen Umbau der deutschen Stromversorgung vorgelegt, das sogenannte Osterpaket mit ganz vielen Einzelgesetzen, Maßnahmen, Windenergie, Ausbau an Land und auf See. Da passt, soll ja ganz viel passieren. Aber gleichzeitig sagen natürlich auch viele Menschen aus der Industrie, Verantwortliche, das alles geht gar nicht so schnell und wir müssen uns auf massive Einschränkungen, auf eine Rezession einstellen, auf enorme Preissteigerungen. Kann man das einfach so vom Tisch wischen?
Nein, das kann man nicht und sollte man auch nicht vom Tisch wischen. Aber man muss immer dazu sagen, die Industrie sagt ja sowas auch immer mit einem gewissen Eigennutz. Also hier geht es tatsächlich im Moment darum, dass sie Entschädigungen will, dass sie wirtschaftliche Hilfen will. Das ist aber auch in Ordnung, wenn es endlich nicht wie bei Corona konditioniert wird, verbunden wird mit Auflagen, dass wirklich investiert wird in klimafreundliche Technologien, dass man nicht jetzt wie bei Corona einfach dann auch die Luftfahrtbranche unterstützt, ohne dass man sie verpflichtet, in klimafreundliche Antriebsstoffe zu investieren, sondern das diesmal anders macht und sagt, ja, wir helfen euch, jetzt ihr habt da Fehler gemacht. Wir haben immer darauf hingewiesen, es ist ein Riesenfehler, dass ihr so stark von fossilen Erdgas abhängig seid. Und die haben nicht rechtzeitig investiert und sich da auch geostrategisch wirklich in problematische Abhängigkeiten begeben. Und da verstehe ich jetzt schon, dass sie Sorge haben, aber verstehe nicht, dass sie es öffentlich nicht zugeben. Ich erwarte da auch eine Entschuldigung, auch aus Teilen der Industrie, die uns in diese Situation hineingebracht haben. Das kam bisher nicht, das wundert mich sehr. Ähnlich wie auch bei einigen Politikern da ein Umdenken passieren muss, muss es in Teilen der Industrie auch passieren. Und wenn man dann Entschädigungen will und wenn man auch Wirtschaftshilfen will, dann muss man bereit sein, da umzusteuern. Und wenn man die jetzigen Ankündigungen da schon hört, dann wage ich das zu bezweifeln, dass da großer Wille dabei ist, das dann auch ernsthaft umzusetzen. Also insofern, man kann eine Rezession vermeiden. Die Rezession kommt jetzt, weil wir einen Krieg haben, weil dadurch die Ölpreise, Gaspreise und Kohlepreise, fossile Preise massiv nach oben gehen. Und deswegen erleben wir jetzt diesen wirtschaftliche Rezession, die da droht, sondern wir müssen dann umsteuern. Und die Hebel daraus sind eben, dass wir tatsächlich investieren in Klimaschutz, in die erneuerbaren Energien, in die Abkehr von fossiler Energie, um eben die negativen Wirkungen zu vermeiden. Also wir haben es selber in der Hand, wie gut oder wie schlecht wir jetzt aus dieser Krise rauskommen, wie schnell wir rauskommen. Und wie stark es uns negativ belasten kann.
Das Thema bewegt auch viele Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine E-Mail erhalten von Till Diesing. Er schreibt, ich bin entsetzt, dass ein Gasboykott keine Selbstverständlichkeit ist. Ginge es um die Rettung der deutschen Automobilindustrie, wäre jedes Mittel recht. Aber es geht ja nur um ein paar Millionen Ukrainer. Bitter. Er hat uns geschrieben an unsere Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de und Sie können natürlich auch anrufen. 0800 446 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Frau Matthies, wenn wir jetzt diese Mail hören, da klingt ja schon ein bisschen Zynismus raus. Ist das etwas, brauchen wir diesen Krieg, brauchen wir einen Sinn, um unseren Energiekonsum zu überdenken, auch unsere Abhängigkeiten von anderen Ländern, von Autokratien? Also ist das auch etwas, was die Verbraucher, was den einzelnen Bürger motiviert, noch stärker als bisher sich einzuschränken möglicherweise?
Ja, also zunächst mal was jetzt in der Ukraine passiert und diese starken Bilder, die erzeugen in uns allen auch den Impuls. Und ich glaube, das empfinden wir ja alle, dass es jetzt auch eine starke Antwort braucht. Und diese starke Antwort kann man eben auch kollektiv geben, indem man sich selbst beschränkt, ja, also so wie der, wie auch gerade in den Stimmen auch schon klar wurde, ich kann selber was machen und Heizung runterdrehen und so weiter. Und gleichzeitig, was das aber auch mit uns machen kann, ist, dass wir sehr viel stärker nochmal darauf gucken, wer denn hier auch eigentlich verantwortlich ist. Also das zeigen ja die Befragungen vom Umweltbundesamt schon in den letzten Jahren, dass es haben schon alle erkannt, dass Politik und Industrie beispielsweise zum Klimaschutz und zum Ausstieg, also zur Energiewende, sehr viel beizutragen haben und viel zu wenig beitragen. tragen. Ja, also diese Unzufriedenheit auch mit dieser Situation. Also Frau Kempfert hat das ja auch gerade gut angedeutet, dass die Industrie im Grunde genommen immer reinprescht in solche Veränderungsprozesse und sagt, das wird uns aber sehr wehtun und da werden wir alle drunter zu leiden haben, um dann sozusagen für sich auch wieder, also sich wieder Gehör zu verschaffen. Das ist ja etwas, was wir sehr gut kennen über die letzten Jahre, was immer wieder passiert ist, was aber die BürgerInnen auch erkannt haben, ja, weil die auch tatsächlich wieder in der letzten Umfrage gesagt haben, Politik muss mehr tun, als sie bisher getan hat, muss Rahmenbedingungen schaffen, in denen Energiewende auch stattfinden kann. Und ich könnte mir vorstellen, oder es ist ja jetzt auch gerade so, das merken wir ja in diesen Beiträgen, dass dieses Thema auch wieder ganz stark also im Diskurs ist, nämlich wie kann das eigentlich insgesamt als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe gelingen? Ja, und das sind dann eben auch zwei Ebenen. Also Sie haben gerade angesprochen, kann uns jetzt etwas besser gelingen, was uns sonst nicht gelingt? Also aus einer psychologischen Sicht, was diese Alltagsverhaltensweisen, dieses Vermeiden von Verschwendung betrifft, denke ich sicher. Das ist nämlich nicht einfach, das sozusagen durchzuhalten. Dafür braucht es im Grunde genommen immer wieder das sich selbst erinnern, ja, viel. Oder wenn man die Ressourcen dazu hat, ist es viel besser auf Veränderungen in der eigenen Ausstattung. Also wenn man ein Haus hat, eben bei Dämmung und bei neuen Energieanlagen, Heizungsanlagen anzusetzen. So im Alltag sich zu etwas selbst zu verpflichten und tagtäglich das Verhalten zu verändern, das kostet uns einfach sehr viel Anstrengung, dazu brauchen wir eine starke Motivation, müssen täglich daran erinnert werden und in der jetzigen Situation, wo wir uns vor Augen führen können, was unser Energiekonsum und unser Verhalten, unsere über Jahrzehnte bestehende Abhängigkeit auch von solchen Regimes wie in Russland, dass wenn wir vor Augen haben, wie problematisch das ist, ja, in dem Moment können wir heute mehr, als wir sonst können würden.
Braucht es da auch bestimmte Vorbilder, andere Länder, die da vielleicht schon weitergehen oder in meinem sozialen Umfeld?
Also Vorbilder sind immer gut, wenn ich im Alltag mein Verhalten verändern möchte, dann ist es gut, wenn ich Vorbilder habe, direkt auch in meinem Alltag. Ja, also wir haben schon ganz zu Beginn der Energiewende haben wir Studien durchgeführt, wo dann Leute sich im Verein zusammengeschlossen haben, Wetten abgeschlossen haben. Es gab ja auch mal vor 10 Jahren die Energiewette. Nachbarschaften haben sich zusammengeschlossen und haben mit ihrem Bürgermeister, ihrer Bürgermeisterin gewettet, dass sie es tatsächlich schaffen, sozusagen das EU-Klimaschutzziel einzuhalten. Und jetzt schon, damals waren das 8% Energie, allein durch Verhaltensänderungen, durch solche Maßnahmen einzusparen. Also die waren alle sehr erfolgreich, diese Ansätze. Also wenn man sich zusammenschließt und gemeinsam neues Verhalten ausprobiert, dann ist das sehr erfolgreich. Und eben in der jetzigen Situation, wo Aktionen aufploppen, die dann sagen, wir gemeinsam irgendwie schaffen es, den Energiekonsum und die Abhängigkeit von Putin direkt zu reduzieren, das halte ich für äußerst aussichtsreich.
Es gibt ja zum Beispiel,
aber wie gesagt, was ich ganz wichtig finde, die langfristigen Investitionen, einmal jetzt in erneuerbare Energien, das Vermeiden von Lock-ins, ja, also dass wir jetzt nicht auf etwas umsteigen, was uns dann für die nächsten Jahrzehnte wiederum in Abhängigkeit von anderer, also fossiler Energie aus anderen Quellen bringt. Das sind natürlich ganz wichtige Themen und was die Haushalte vor allem machen müssen, ist, da wo sie es können und die über 60-Jährigen, die HausbesitzerInnen und so weiter, die teilweise können die gut investieren, können dämmen, können Heizungsanlagen austauschen. Und für diese Personengruppe spielen jetzt die oder sind auch die steigenden Preise und auch die perspektivisch hoch bleibenden Preise sicherlich auch ein Anreiz, jetzt endlich das zu tun, was man vielleicht auch schon in den letzten 10, 15 Jahren hätte tun sollen oder auch wollen.
Also eine Gruppe, die etwas wohlhabenderin sozusagen, kann diese steigenden Preise besser verkraften, können vielleicht auch in Wärmepumpen und alles investieren. Wie sieht es aber bei denen aus, die dieses wirtschaftliche und finanzielle Potenzial nicht haben, Frau Kempfert?
Ja, also ich finde auch das, was die Frau Matthies gerade sagt, ist unheimlich wichtig, dass man auch hier sieht, dass eine unheimliche Bereitschaft da ist und diejenigen, die ohnehin das können oder auch wollen, jetzt ins Handeln kommen. Das sieht man ja auch sehr deutlich, dass dieser jetzige Schock, diese jetzige Krise da eine enorme Bewegung auslöst. Aber in der Tat, nicht alle können es sich leisten und da gilt es finanziell zu unterstützen. Die Bundesregierung hat auch Förderprogramme, die sie aufgesetzt hat, die auch wirken, die auch jetzt eine sehr hohe Nachfrage entwickeln, gerade was die energetische Sanierung angeht. Wärmepumpen werden gefördert, aber wenn wir über Haushalte reden, die wirklich jetzt auch nah an der Armutsgrenze sind, da geht es ja auch immer darum, dass man das Einkommen unterstützt und nicht jetzt nur an der direkten Förderung von einer spezifischen Maßnahme ansetzt, sondern dass man auch Möglichkeiten schafft jetzt der Entlastung. Das ist ja auch im Rahmen dieses Entlastungspakets drin. Mit einem Mobilitätsgeld, was höher sein müsste, eine Heizkostenentschädigung. Diese Dinge passieren ja jetzt, weil wir den Preis der verschleppten Energiewende jetzt bezahlen. Also wir bezahlen eben jetzt die hohen Preise für fossile Energie, Öl, Kohle, Gas, weil wir nicht rechtzeitig umgesteuert haben. Und das ist das Bittere an dieser jetzigen Situation, dass alle Warnungen da ausgeschlossen und einfach beiseite gewischt wurden und wir jetzt eben diese hohen Preise zahlen müssen und diesen Preis der verschleppten Energiewende ausgerechnet die zahlen müssen, die sich am wenigsten leisten können, nämlich die Ärmsten der Armen in diesem Land. Und da fehlt mir jetzt schon auch der Aufschrei und auch die entsprechenden Reaktionen. Jetzt nicht nur die Industrie, Frau Matthies hat es ja eben richtig angesprochen, die sowieso jetzt Entschädigungen wollen, sondern von denjenigen, die es wirklich ernsthaft brauchen.
Mal sehen, ob dieser Aufschrei noch kommt. Wir werden auch weiter diskutieren nach den Nachrichten gleich. Nach den russischen Gräueltaten in der Ukraine, sind Sie bereit zum Energieboykott? Unser Thema heute in der Lebenszeit. Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Weiter geht es mit der Lebenszeit. Die Klimakrise macht die Abkehr von fossilen Brennstoffen zwingend notwendig und mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine kommt noch mehr Dringlichkeit in die Angelegenheit. Laut Angaben des Wirtschaftsministeriums liegt der Anteil russischer Gasimporte nach Deutschland bei rund 55%, bei Kohle bei rund 50% und bei Rohöleinfuhren bei rund 35%. Das zeigt unsere enorme Abhängigkeit von Russland und von fossiler Energie. Für Lieferungen von Gas, Kohle und Öl sind aus Deutschland seit 2014 rund 170 Milliarden Euro nach Russland überwiesen worden. Der Großteil davon für Rohöl und Gas. Nach den russischen Gräueltaten in der Ukraine, sind Sie bereit zum Energieboykott? Darüber wollen wir weiterhin diskutieren mit der Umweltökonomin Professor Claudia Kempfert und der Umweltpsychologin Professor Ellen Matthies. Und auch Ihre Meinung ist gefragt. Wenn kein Öl und Gas mehr aus Russland fließt, welche Folgen hätte das für unser Leben, für unseren Alltag? Und inwieweit wären Sie bereit, auf Sprit oder Strom zu sparen? Vielleicht machen Sie das ja auch ohnehin schon. Könnten bzw. sollten wir damit ein Signal setzen, um Putins Kriegskasse nicht weiter zu füllen? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung. Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und ich begrüße jetzt am Telefon Frau Wittfrei aus Kummerfeld. Schönen guten Morgen, Frau Wittfrei.
Ja, schönen guten Morgen, hallo.
Frau Wittfrei, sind Sie bereit zum Energieboykott?
Ja, Boykott ist mir zu viel. Also mir ist es wichtig zu sparen auf jeden Fall. Also das kann man ja an verschiedenen Stellen tun. Aber wie ich schon so geschrieben habe, mir ist wichtig, dass wir irgendwie langfristig wieder zusammenkommen. Also ich glaube, unsere Welt kann nur überleben, wenn wir irgendwie was gemeinsam schaffen, auch wenn das im Moment irgendwie aussichtslos scheint. Also ja, so das ist das Grobe.
Was meinen Sie mit gemeinsam schaffen? Was wollen Sie gemeinsam schaffen und was wäre möglicherweise Ihr Beitrag dazu?
Naja, mein Beitrag ist natürlich weniger Autofahren. Ich fahre sowieso nicht so viel im Homeoffice hier. Die Heizung runterdrehen, das haben wir auch schon gemacht. Tempolimit bin ich sofort dafür, weil es auch Unfälle vermeiden wird und weil alles entspannter läuft auf den Autobahnen. Das ist ja woanders auch möglich und da kann man das gut erleben in Frankreich, in Dänemark, glaube ich. Und das ganze große Ganze, also ich sage, jeder kann sparen, jeder kann was tun, aber ich wünsche mir einfach Frieden, Verhandlungen, irgendwie wieder zusammenrücken und Für mich ist, also ich bin politisch nicht so wahnsinnig aktiv, muss ich sagen, aber ich gucke natürlich auch mal Nachrichten. Mein Mann ist sehr, sehr aktiv und guckt sich alles an und weiß auch gut Bescheid. Vielleicht ist es blauäugig, aber ich wünsche mir Verhandlungen, ich wünsche mir Frieden, ich wünsche mir, dass man irgendwie wieder zusammenkommt, weil ich glaube, dass wir nur gemeinsam die Welt retten können. Also jetzt mal Klima und alles zusammengenommen und die aktuelle Situation.
Ja, das greife ich gerne mal auf und gebe das in die Runde. Frau Wittfrei hat ja hier auch durchaus in diesen Zusammenhang dargestellt, dass man natürlich jeder Einzelne etwas machen kann, aber natürlich auch über den Tellerrand hinaus gucken müssen, was bringt das auch, welches Potenzial, welches Friedenspotenzial, welches Gesprächspotenzial, dass wir vielleicht nicht nur gucken, jetzt können wir mit weniger Gas, weniger Öl leben, können wir unsere Heizung runterdrehen, sondern auch, was bringt das perspektivisch? Ist das auch eine Dimension, die wir stärker im Blick haben müssen, Frau Kempfert?
Ja, also erstmal vielen Dank an die Frau Wittfrei. Ich stimme ihr da auch vollkommen zu und sehe das genauso. Also wir müssen tatsächlich alles schaffen, um erstmal kurzfristig, was jeder selber tun kann, zu machen, aber in Richtung Frieden kommen. Und die Energiewende ist das beste Friedensprojekt, was wir haben. Und das sage ich schon sehr lange und jetzt aktuell werden diese Zitate wieder sichtbar, auch aus vielen Kontexten, weil wir müssen einfach verstehen, je weniger wir uns in diese fossilen Energiekriege hineinbegeben, und da ist Russland ja jetzt nicht nur der einzige Konfliktherd in der Welt, wir kennen es schon seit langem, wir haben schon Ölpreiskrisen gehabt, 70er, 80er Jahre, auch damals waren wir zu viel mehr übrigens bereit, und das sollten wir, daran sollten wir uns auch wirklich wieder erinnern. Und das stärkt den Frieden. Also wenn wir uns alle darauf besinnen, was wir selber tun können und eben auch die erneuerbaren Energien ausbauen, Energie einsparen, indem wir jetzt auch unsere Resilienz stärken, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, dann schafft uns das für uns einen Frieden. Und die Konfliktherde der Welt werden weniger, wenn man ihnen die Ursache dafür wegnimmt, nämlich die fossilen Energien, um die es hier auch immer wieder geht. Der russische Krieg ist auch ein Krieg um fossile Energien und deswegen muss man davon weg und der Frieden kann damit geschaffen werden. Und ich bin da ganz bei der Frau Wittfrei, Frieden muss unser aller Ziel sein.
Ja, vielen Dank, Frau Wittfrei, für Ihren Anruf. Und am Telefon begrüße ich jetzt Kolja Hagenow aus Göttingen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Herr Hagenow, wie ist Ihre Einstellung? Wie können wir diesen russischen Gräueltaten in der Ukraine begegnen? Mit einem Energieboykott möglicherweise?
Also ich denke, das ist auf jeden Fall jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir da einsparen und dass wir uns da daran beteiligen, dass da auch einfach finanziell die Mittel für Russland weniger werden. Ich würde gerne auf die letzte Folge von dem Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht verweisen, die eben auch auf die letzten autofreien Sonntage verweisen, die wir hatten, und dass das jetzt ein sehr mutiger und sinnvoller Schritt hätte sein können, oder vielleicht kommt er ja doch noch. Aber es passt auch einfach generell in die Zeit, die wir haben. Das wurde ja eben auch schon immer wieder gesagt. Wir brauchen die Energiewende, und die Energiewende ist hier ein ganz wichtiges Mittel, aber auch für eben unser weiteres großes Problem, den Klimawandel. Natürlich ist das unglaublich schrecklich, was in der Ukraine passiert, was vielen wahrscheinlich nicht so bewusst ist, weil es auch schwer zu ertragen ist, wenn man es wirklich realisiert. Das, was da mit der Klimakrise auf uns zukommt, wird voraussichtlich alles, was wir kennen, in den Schatten stellen an Schrecken. Wir brauchen einfach ganz dringend diese Energiewende. Und wenn wir da jetzt einfach schnell und entschlossen handeln und eben auch die Unterstützung aus der Bevölkerung dafür haben, dann wäre das großartig. Ich habe ein bisschen meine Zweifel, was die Bereitschaft in der deutschen Bevölkerung zum Verzicht angeht. Aber vielleicht werde ich ja eines Besseren belehrt.
Wozu werden Sie denn bereit, Herr Hagenow?
Also generell ist da bestimmt noch ein bisschen Luft, aber wir haben kein Auto, wir reichen unsere die Firma ist komplett CO2-neutral über CO2-Kompensation schon seit 3 Jahren. Es wird kein Fleisch gegessen, es wird nur Carsharing genutzt, alles wird mit dem Rad gemacht. Und bestimmt gibt es trotzdem noch Dinge, die man tun kann. Die Frage ist auch, was das Individuum beitragen kann, wenn, wie jetzt schon so oft erwähnt, einfach die Großindustrie einfach so eine große Rolle spielt. Das war ja in der Vergangenheit immer wieder ein Thema, dass auch von Seiten der Industrie dieses Narrativ erfunden wurde, dass die Verantwortung bei dem Individuum liegt mit der Erfindung des Carbon Footprint durch die Ölindustrie. Das heißt natürlich nicht, dass Leute als Individuen keinen Beitrag leisten sollen und können, besonders weil die Politisierung, die damit einhergeht, natürlich ganz wichtig ist, um in der Demokratie irgendwie Anstöße zu geben. Aber jetzt, wenn man wirklich einen großen Wurf machen will, ist es, glaube ich, zwingend notwendig, dass man die Industrie angemessen einbindet, wie das eben auch schon angesprochen wurde. Das wäre wirklich was, wenn die Industrie sich für das Einschießen auf Kohle und Gas als Energiequelle entschuldigen würde. Das wäre ja erstaunlich, aber das wäre was, ja.
Genau. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Beitrag. Frau Matthes, wir haben jetzt hier wichtige Stichworte gehört, auch autofreie Sonntage, das, was das Individuum machen kann. Und wir haben die Sachen ja auch in der Geschichte schon gehabt. Wird sowas vergessen, dass man denkt, oh, das würde ja alles zu ganz schlimmen Verwerfungen führen. Auch ein Tempolimit konnte ja bislang nicht eingeführt werden. Ist das Horrorszenario im Kopf viel größer als die Auswirkungen in der Wirklichkeit?
Also zunächst mal ist es natürlich so, dass diese Horrorszenarien auch in den Diskurs eingeführt werden, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Also es ist ja auch ganz lange behauptet worden, irgendwie, dass Menschen vielleicht eigentlich gar keinen Klimaschutz wollen. Es wird immer noch behauptet, dass die Energiewende bei der Windenergie scheitert, weil niemand das will. Und das sind alles Behauptungen, die sich so mit Zahlen eigentlich nicht unterlegen lassen. Aber ich würde gerne von dem Herrn Hagenusch was anderes jetzt aufgreifen, weil der hat ja ganz wunderbar differenziert zwischen, also natürlich können wir als Individuen, als KonsumentInnen auch einen Beitrag leisten, aber wir sind ja auch politische Menschen, also wir sind ja auch politische Wesen, wir sind ja auch alle BürgerInnen, ne? Und er hat ja korrekt auch darauf hingewiesen, dass wir auch in dieser Rolle was machen können oder dass da mehr passieren soll. Und das ist etwas, was ich als Psychologin auch immer gefunden habe in den Diskussionsrunden in den letzten Jahren, dass viele engagierte ökologische Menschen bereit sind zu sagen, darüber zu reflektieren oder auch Schuldgefühle zu entwickeln, weil sie hier oder da zu viel konsumieren und sich nicht so einschränken, wie sie es könnten. Also wir haben da jetzt so das Bild der gut versorgten Älteren, ja. Und wenn man die aber fragt, und was tust du denn politisch dafür? Weil es sind doch die Rahmenbedingungen, die im Moment mit dafür sorgen, dass das, was wir eigentlich gesellschaftlich wollen, nicht passiert. Und da war dann immer großes Erstaunen. Also was ich ganz wichtig finde, ist, selbstverständlich sollen wir auch alle in unserem eigenen Haushalt direkt heute was tun oder die autofreien Sonntage, die da Herr Hagenusch angesprochen hat, die wären ja auch ein wunderbares Symbol und ein wunderbares Zeichen dafür, dass wir uns alle an diesem kollektiven Projekt beteiligen wollen. Aber das kollektive Projekt ist nicht dadurch geschafft, dass wir autofreie Sonntage haben, sondern das ist dadurch geschafft, dass wir uns auch alle in die politischen Prozesse einbringen und eben deutlich machen, dass eine große Mehrheit in Deutschland einen energischen Klimaschutz will, weil das eben letztendlich auch das große Projekt, die große Menschheitsaufgabe ist und eben ein Friedensprojekt ist.
Da klingt ja so ein bisschen heraus, als wenn die Bürger nicht ernst genommen werden mit diesem Anliegen und auch der Bereitschaft, etwas dafür zu tun.
Ja, tatsächlich scheint das so zu sein. Also wenn man sich die demoskopischen Umfragen anguckt, bei wem die BürgerInnen die Verantwortung für eben auch diese Veränderung von Rahmenbedingungen sehen, dann sieht man ganz deutlich, dass die BürgerInnen davon Politik insbesondere und auch von der Industrie viel erwarten. Sie sagen auch, jeder Einzelne solle mitmachen. Und eben, wie gesagt, seit Jahren haben wir knapp, also zwischen 85 und 90%, je nach Zeitpunkt der Umfrage, sagen BürgerInnen, dass sie Klimaschutz für eine sehr wichtige Aufgabe erachten. Und es wird dann, oder auch Thema Tempolimit, ja, wir wissen schon, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung möchte ein Tempolimit. Ganz lange wurden wir immer mit Umfragen des ADAC versorgt, der dann auch nur seine Mitglieder befragt hatte, wo es dann auch ein anderes Bild gab. Aber es wird ja deutlich, also das Tempolimit wird gewollt. Ich denke, es würde auch die Bevölkerung nicht spalten, aber man kann natürlich immer erzählen, dass es das tun würde. Am Tempolimit, denke ich, wird der Zusammenhalt der Gesellschaft in Deutschland nicht schaffen.
Nicht der soziale Friede gefährdet, wie oft kritisiert wird.
Genau. Aber sehr wohl natürlich dadurch, wenn wir jetzt starke Preissteigerungen haben und kein gerechtes Modell finden, um die einkommensschwachen Haushalte zu entlasten.
Ja, Herr Hagenow, können Sie damit was anfangen?
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, ich danke Ihnen für Ihren Impuls und gehe weiter zu Tim Kästner, der am Telefon ist. Schönen guten Morgen, Herr Kästner.
Ja, recht schönen guten Morgen.
Ich lese gerade, Sie arbeiten in der Transportbranche. Das heißt, richtig, da sind Sie auch auf Energie angewiesen. Und ja, da beschäftigt Sie wahrscheinlich auch der Krieg und ein mögliches Energieembargo.
Naja, ja, der Krieg ist natürlich sehr traurig. Dass man einem Herrn Putin nicht vertrauen kann, das hat er ja vorher schon lange bewiesen. Es sind einige Journalisten umgekommen. Also wir wussten eigentlich von dem früheren KGB-Mann, kann man nicht erwarten, dass der sich um die Menschenrechte schert. Das Gleiche gilt auch für Herrn Bush und Herrn Blair und viele andere. Also das ist Ost und West ziemlich paritätisch verteilt, würde ich sagen. Aber was die Energieeinsparung betrifft, das ist auch traurig, dass es jetzt erst durch den Krieg zum wirklichen Thema wird. Weil es sehr viele Möglichkeiten gibt in unserem Lebensstil, ohne dass wir wirklich auf sehr viel verzichten müssten, einfach mal Vernunft regieren zu lassen. Also ein konkretes Beispiel wäre jetzt, Sie kennen alle das H2O, ja, Wasser, Mineralwasser, wird in Deutschland täglich ungefähr von 2.000 bis 3.000 LKWs hin und her gefahren. Von Süden nach Norden und umgedreht, von Frankreich und von Italien und von überall her kommt Wasser, weil irgendwelche Leute, was weiß ich, in Hamburg unbedingt Wasser aus den Alpen trinken wollen. Natürlich gehört das zur Freiheit. Innerhalb des kapitalistischen Systems ist die Freiheit natürlich immer unbegrenzt, solange die Ressourcen vorhanden sind. Aber ob es vernünftig ist, diese Frage müsste man sich eigentlich stellen. Ja? Und das Gleiche gilt für andere Getränke, wie zum Beispiel Bier. Da gibt es in Deutschland noch sehr, sehr viele Brauereien. Und trotzdem muss jeder Getränkeladen, der existieren will, muss eben alle Sorten vorhalten können.
Ja? Sie plädieren dafür, weniger ist mehr. Wir brauchen gar nicht diese Riesenauswahl und könnten ja dadurch die Energie einsparen.
Ja. Es ist, und weil vorher von den Bürgerinnen gesprochen, Bürger, von den Bürgern gesprochen wurde, die Bürger sind sich ja gar nicht einig. Es gibt eine Anzahl von Bürgern, die sind einfach freiwillig bereit, auf vieles zu verzichten, weil sie auch wissen, dass das besser ist für sie selbst und auch für kommende Generationen. Und es gibt aber eine ganze Reihe von Bürgern, die denken überhaupt nicht so weit. Und sie haben auch keine Lust, sich einschränken zu lassen. Es sei denn, es ist dann irgendwann mal das Geld knapp.
Aber wie sehen Sie das, wenn man sagt, okay, wir haben ganz viel, ein großes Angebot, dahinter stecken Unternehmen, Firmen, die etwas produzieren, dahinter stehen auch Arbeitsplätze. Wie gehen Sie mit dem Argument um?
Natürlich stimmt das, aber schauen Sie mal, jeder Mensch soll ungefähr 2 Liter trinken. Und ob das Wasser jetzt von da oder von da kommt, der wird nicht mehr trinken, nur weil es eben mehr Angebot gibt. Verstehen Sie? Die Bedürfnisse, die sind ja irgendwo begrenzt. Und natürlich kann eine Firma, die in Italien Wasser zieht, viel Geld verdienen, weil es aus den Dolomiten kommt. Ja, natürlich kann sie da viel Geld verdienen, aber das wird nichts an dem ändern, dass der Mensch in Hamburg eben dann nicht das Wasser aus Norddeutschland trinkt, sondern eben das aus Italien. Aber das hilft doch nicht. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ich weiß, es mag unrealistisch sein, weil unser System so aufgebaut ist, die freie Marktwirtschaft ist so aufgebaut, dass jeder alles machen kann, solange es Kunden gibt, ist alles okay.
Das heißt,
das ist gerade der Grund, warum wir in diese Abhängigkeiten geraten, denn alles kostet viel Energie.
Das heißt,
ich sage mal noch ein anderes Beispiel, ja? wo man denken könnte, das ist doch eigentlich klein. Das ist, ja, es fängt mit kleinen Dingen an. Viele Frachtpapiere etc. werden immer nur einseitig gedruckt. Ich könnte jeden Tag 100 Blatt Papier einsparen, ich alleine auf einem LKW 100 Blatt Papier einsparen, wenn das doppelseitig gedruckt wäre. Und wenn ich das auf alle Speditionen und alle Firmen, die irgendwelche Angebote schreiben, die sie dann dreimal wiederholen müssen, weil irgendwas verändert wird und immer alles einseitig mit Hochglanz und so weiter. Wenn das alles mal summiert würde, das wären Tonnen pro Tag, die man einsparen könnte.
Herr Kästner, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Beispiel, für die Sparpotenziale, die Sie uns genannt haben und auch den Hinweis, dass wir möglicherweise ja vielleicht auf hohem Niveau jammern, wenn wir gewisse Einschränkungen zu uns, ja, uns zumuten müssten. Am Telefon ist jetzt Dieter Neuss. Schönen guten Morgen, Herr Neuss.
Schönen guten Tag.
Sie rufen aus der Südwestpfalz an und ich lese, Sie versuchen bei der Heizung etwas umzustellen.
Also wir haben einfach gesagt, jeder sollte ein bisschen was machen. Das heißt, auch Kleinvieh macht Mist nach dem alten Motto. Und wir haben deswegen beschlossen, komplett auf Holzfeuerung umzustellen. Gut, wir haben halt den Vorteil, dass der Wald in der Nähe ist. Da muss man halt auch im Alter nochmal dann mit der Kettensäge in den Wald gehen, ein bisschen Holz machen und halt die Temperatur runterfahren. Wir hatten heute Morgen im Wohnzimmer knapp über 13 Grad, ansonsten 10 Grad im Bad. Das geht auch, finde ich. Pullover haben wir, warme Unterwäsche gibt es auch, warum nicht? Die anderen, die knapp 2000 Kilometer weit weg sind, die haben noch nicht einmal Gas. Das müssen wir uns immer vorstellen. Und was halt wichtig aus unserer Sicht ist, ist, dass die Industrie läuft. Das Heizen kommt eigentlich viel später, weil wenn die Industrie runterfährt, das wäre wohl eine wesentlich größere Katastrophe, die dann alle betrifft, auch bei uns.
Sie gehen Ja, ich wollte es nicht unterbrechen, sorry.
Nee, kein Problem. Balkonien halten nur noch dieses Jahr als Urlaubsziel und nicht mehr wegfahren, ist auch klar.
Das heißt, Sie machen schon ganz viel reduziert. Das ist das für Sie eine, erleben Sie das als Einschränkung auch?
Ja, wir haben ja jetzt eh die Osterzeit, also es passt ja ins Zeitbild.
Man kann auch etwas, ja, zurückgezogener leben und das auch überstehen. Ich danke Ihnen, Herr Reuss, für diesen.
Achso, das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ich muss halt dienstlich noch immer ein bisschen Auto fahren. Und wenn Sie dann auf der Autobahn mit 100 lang fahren, dann kriegen Sie ganz gut Lichthupen und blöde Zeichen. Und das ist natürlich so eine Sache, wo ich mir denke, gut, die Jungs wollen halt Sprit versenken, weil sie es können. Aber gut und lustig finde ich das nicht. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass es da Verfahren gibt, dass man mich belangen könnte, weil ich zu langsam fahre oder zu langsam überhole, dann sollte man sowas aktuell einfach aussetzen. Vom Seiten des Gesetzgebers aus Gründen.
Ja, ich glaube, Sie Solidarität. Sind eher belangt, wenn Sie zu schnell fahren, wenn Sie in Tempo fallen reinkommen.
Nee. Sie können angezeigt werden, wenn Sie zu langsam überholen und einen anderen behindern. Und der Gesetzgeber hat das bisher noch nicht unterdrückt, obwohl er genug Zeit dafür gehabt hätte.
Also viel Potenzial, was man ändern kann für eine bessere Energiebilanz und ja, vielleicht auch Energie zu sparen, ein ganz wichtiges Stichwort. Frau Kempfert, wenn man das jetzt hört, klar, Auto, es ist ein Wert, der natürlich hier in Deutschland immer polarisiert. Tempolimit scheint ja für viele durchaus eine mögliche Alternative zu sein oder ein Potenzial. Aber wie sehen Sie das? Wie hoch ist die Bereitschaft? Wie stark ist die Lobby der Autoindustrie, da auch ein Zeichen zu setzen, weniger Energie zu verbrauchen?
Naja, also erstmal Herr Reuss hat er völlig recht. Also er hat ja zwei wichtige Punkte genannt. Also wenn man da mit 100 auf der Autobahn unterwegs ist und da angehupt wird, das ist ja auch ein Sicherheitsproblem. Und also insofern, das spricht ja nochmal wieder auch für ein Tempolimit, weil so passieren ja auch Unfälle. Ja. Und wenn man das alles reduzieren würde, das zeigen ja auch sich Studien, vermindert man Unfälle. Die Autolobby ist sicherlich stark. Das, sonst hätten wir ja schon längst ein Tempolimit. Das ist, glaube ich, ganz sicher. Dass wir immer noch Freiheit mit schnellem Autofahren verbinden, ist ein Erfolg von 30 Jahren Autolobby. Obwohl das Gegenteil der Fall ist, wenn man sieht, wie viele Stunden wir alle gemeinsam im Jahr im Stau stehen, die zumindest mit dem Auto unterwegs sind, und die ewig langen Stunden und die vielen Stehzeuge, die eigentlich am Tag durchschnittlich 23 Stunden am Tag herumstehen, dafür viel Platz brauchen, Parkplätze, Straßen, die ganze Versiegelung, die damit einhergeht. Also das ist alles andere als nachhaltig. Und das war noch ein Punkt, den ich gerne noch zu dem vorherigen Anrufer sagen würde, zu dem Herrn Kästner, weil er auch die Transportbranche angesprochen hat. Und er völlig zu Recht darauf hinweist, dass es ja wahnsinnig viele ineffiziente Transportwege gibt. Und das können wir schon auch in einer sozialen Marktwirtschaft einpreisen, weil die verursachen ja negative Umweltwirkungen und Klimaschäden, wenn wir da über ganz Europa dann unser Wasser verteilen. Und das betrifft auch viele andere Lebensmittel, die man dann auch zu allen möglichen Jahreszeiten eigentlich nicht braucht, sich wieder zu besinnen eigentlich auf das, was wir regional haben, regionale Produkte anbauen und kaufen, Transportwege vermeiden, indem man eben auch diese hohen Umwelt- und Klimaschäden einpreist. Und dann ist der Transportweg entsprechend höher, teurer und rechnet sich dann eben nicht mehr für das italienische Wasserunternehmen, was Herr Kästner da angesprochen hat. Also insofern, man muss da auch entsprechend regulieren und eingreifen. Das tut im Moment ja der hohe Ölpreis, der hohe Benzinpreis, aber ruft dann sofort eben die entsprechenden Interessenvertreter auf den Plan. Und das ist nicht nur die Autolobby, die schnell fahren will, sondern auch gerade die Transportlobby, die dann mit Geldwesten auf die Straße geht und dann die Volkswirtschaftler wieder in Atem hält. Und deswegen ist es so wichtig, da so eine gute Balance zu finden und vor allen Dingen Alternativen zu haben. Denn wenn dann das Wasser aus dem wunderschönen Italien hier getrunken werden soll, dann ist es entsprechend teuer, aber muss dann transportiert werden mit klimaschonenden Antrieben, am besten mit der Bahn. Und dann kann man es hier auch trinken und kostet entsprechend mehr. Also solche Dinge in Richtung Nachhaltigkeit müssen auch passieren. Und ein letzter Satz, wenn Sie mir das erlauben, Herr Reuss, die Heizung, die er hat. Da bitte ich ihn sehr darum, nicht einfach in den Wald zu gehen und irgendwo Holz zu holen, sondern dass bitte, da können klima- und gesundheitsschädliche Stoffe entstehen und sich da zu informieren und auch wirklich auf nachhaltiges Scheitholz zu achten. Getrocknet, aufbereitet aus nachhaltiger regionaler Forstwirtschaft.
Gut, das geben wir noch als Hinweis an alle Holzheizer.
Genau.
Na, gleich können wir über diese und andere Maßnahmen weiter diskutieren nach den Nachrichten. Sie können uns weiterhin anrufen 00800 4464 4464.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Weiterhin mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und noch bis 11.30 Uhr fragen wir angesichts der russischen Gräueltaten in der Ukraine, sind Sie bereit zum Energieboykott? Was passiert, wenn wir kein Gas oder Öl mehr aus Russland beziehen? Bricht dann hierzulande die Wirtschaft zusammen, wie viele befürchten? Oder können wir das abfedern? Und was können wir selber tun, um unabhängiger zu werden von ausländischen fossilen Rohstofflieferungen? Und wie können wir selber weiter auch unseren Energiekonsum einschränken, was angesichts der Klimakrise ja ohnehin nötig ist? Dazu haben uns schon viele Hörerinnen und Hörer geschrieben und auch angerufen. Sie können gerne weiterhin uns anrufen unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder aber uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und ich stelle Ihnen noch einmal kurz unsere Gesprächsrunde vor. Mit dabei sind weiterhin Professor Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Professor Ellen Mattis, Leiterin des Lehrstuhls für Umweltpsychologie an der Universität Magdeburg. Und ich möchte jetzt gleich mal aufgreifen, wir haben zwischen den ganz vielen Mails, die wir bekommen, was alle Hörer oder viele Hörerinnen auch schon unternehmen, Heizung drosseln, kalt duschen, alles schön und gut, schreibt uns eine Hörerin. Aber weisen Sie doch bitte auf Folgendes hin. Laut Experten verbraucht eine Stunde Streaming auf einem Fernsehgerät mit 4K-Qualität zwischen 220 und 1000 Wattstunden, während der gleiche Stream auf einem Tablet mit nur 80 Wattstunden auskommt. Oft nebenbei oder auf der Couch, gemeinsam oder alleine. Streaming gehört heute bei den meisten von uns zum Alltag. Ist das etwas, was wir vielleicht gar nicht so im Hinterkopf haben, diesen enormen Stromverbrauch, der ja auch, ich glaube, in den letzten Jahren immer noch gestiegen ist, Frau Kempfert?
Ja, also vielen Dank für den Hinweis. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das Streaming, die ganze Computertechnologie, auch durch das Homeoffice, das hat man auch ausgerechnet, steigt der Energiebedarf tatsächlich an, der Strombedarf. Das ist auch richtig. Und deswegen gilt auch hier im Zuge der Energiewende, dass man die erneuerbaren Energien ausbaut und dann auch in erster Linie auf Ökostrom umstellt. Aber auch alle Szenarien, jetzt mal auf die Volkswirtschaft gemessen, die zeigen, dass eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien geht, zeigen auch immer sehr deutlich, der Strombedarf wird sich insgesamt erhöhen. Das liegt jetzt nicht nur am Streaming, das ist ein Baustein, sondern es liegt auch daran, dass die Wärmepumpe Strom braucht, dass die Elektromobilität Strom braucht. Wir ja mehr Bahn, mehr ÖPNV nutzen, all das braucht mehr Strom, aber wenn wir auf Öl, Gas und Kohle verzichten, halbiert sich der Primärenergiebedarf. Das heißt, wir werden sehr viel effizienter und insgesamt gesehen, das auch zur Antwort auf das Streaming, ist es eben so, dass zwar der Strombedarf sich erhöht, wir das aber mit den erneuerbaren Energien abdecken können, aber der Primärenergiebedarf sich halbiert und deswegen wird es leichter, das umzusetzen.
Es waren ja auch viele andere Aspekte vorhin noch angesprochen worden vor den Nachrichten, das Tempolimit zum Beispiel und auch autofreie Sonntage. Gibt es da eigentlich Zahlen, was das bringen würde?
Ja, es gibt Zahlen, was das bringen würde, gerade wenn wir es bundesweit machen. Also beim Tempolimit spricht man da von 3-5% des Ölverbrauchs, welches wir da senken können. Beim autofreien Sonntag ist es etwas weniger. Dann kommt aber auch hinzu, dass man mehr Homeoffice nutzen muss. Also gibt es jüngst eine Studie, die mal alles das aufgelistet hat. Homeoffice nutzen, Inlandsflüge nicht mehr machen, mehr Bahn fahren. Und all dies summiert sich tatsächlich, sodass wir da in eine Größenordnung kommen von 10-15% des Energieverbrauchs insgesamt. Und das ist in der Tat tatsächlich, jetzt sage ich mal ein Wort, kriegsentscheidend. Also wenn es jetzt um Versorgungssicherheit geht, bei uns, weil wir in der Tat den Verbrauch senken müssen, um auch kurzfristig ein solches Embargo umzusetzen. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt auch heute darüber zu sprechen, weil wir können aus anderen Ländern Öl, Gas und Kohle kaufen. Aber wir müssen gerade beim Gas auch Energie einsparen oder beim Öl am besten auch. Und deswegen ist es so wichtig, diese Einzelmaßnahmen zu agieren.
Ja, also ums Einsparen kommen wir nicht herum. Iltraud Rilling ist jetzt am Telefon aus Freilassing. Schönen guten Tag, Frau Rilling.
Hallo.
Frau Rilling, Sie meinen, wir müssen vielleicht raus aus der Kuschelzone?
Ja.
Erklären Sie uns das.
Ja, es ist einfach so, ich wünsche ja niemand, dass den Leuten schlecht geht. Aber Verzicht also auf so viele Unnötigkeiten, die es gibt. Also man ist natürlich bequem, aber man muss sich schon was überlegen und sagen, also es ist vielleicht, also wegen des Ukraine-Krieges die Notwendigkeit nachzudenken, was man machen könnte. Es hätte schon leicht früher sein können, dass man einfach die Energie, die erneuerbaren Energien schneller fördern hätte müssen. Das ist aber das Erste, dass man sagt, man ist von Haus aus unabhängiger, man ist umweltfreundlicher, man macht andere Dinge und ist nicht so vom Ausland einfach abhängig. Ich meine, solange das gut geht und man nachbarschaftliche, gute Beziehungen hat, ist das ja kein Thema. Aber man sieht ja jetzt, in welcher Bredouille man ist. Ich finde zum Beispiel das Tempolimit, das also dank der FDP ja immer noch nicht möglich ist, das kann man selber machen. Ich fahre einfach langsamer, da können die hinter mir hupen, wie der Vorredner schon mal gesagt hat, und einem einen Vogel zeigen, das ist mir egal. Das mache ich einfach. Verzicht auf vieles, ich weiß nicht, auf was verzichtet man, auf ein Zweitauto, auf ein Drittauto, auf den Zweiturlaub, auf irgendwas, also was man einfach sagt, braucht man das wirklich? Es ist so viel möglich, was man einsparen kann und einfach sich dann auch durch selber unabhängig machen kann von diesem ganzen Problem, das wir jetzt aufgezeigt bekommen. Und das finde ich einfach notwendig, und dass man ein Schwimmbad also zusätzlich heizen muss, damit man auch schon im April schwimmen kann und so weiter. Das ist für mich einfach ein überflüssiger Luxus, und solche Sachen kann man sich sparen. Ich meine, ich bin jetzt 70 Jahre alt, ich kenne nur mein Zimmer, wo ich aufgewachsen bin, da war im Winter der Raureif innen im Haus, und wir sind auch groß geworden, haben aber auch nicht irgendwie gejammert. Das Erste, was war, das sind wir runtergegangen und haben also die Eisblumen vom Fenster weggehaucht. Das war unser Frühling. Aber wie gesagt, also es gibt so viele Sachen, die eigentlich nicht Verzicht sein müssen, die können man, kann man eigentlich auch positiv sehen. Und ich finde gerade jetzt mit dem Ukraine-Krieg, man muss auch solidarisch sein, man muss auch zeigen, dass man es ernst meint.
Ja, das, ja, das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die Sie da ansprechen. Frau Rilling, Sie haben Erfahrungen, Sie können verzichten und erleben das vielleicht auch gar nicht so als Verzicht, wie Sie das gerade gesagt haben.
Nein, wirklich nicht.
Ich gebe das mal weiter an Frau Matthies als Umweltpsychologin. Hier fiel ja auch das Stichwort, so ein bisschen auch solidarisch zu sein, für eine Sache einzutreten, vielleicht ein Signal zu setzen, jetzt diesen Krieg vielleicht schneller zu beenden durch mein Handeln. Ist das etwas, Frau Matthies, was durchaus ja, die Menschen bewegt und auch etwas ja, anspornt?
Ja, also ich fand das sehr schön, was Frau Grilling da gerade eingebracht hat, nämlich die Idee, dass Verzicht nicht unbedingt etwas, also Verzicht ist ja für uns so negativ belegt, aber eine Einschränkung, die in einem großen Zusammenhang wirklich Sinn macht, erleben wir ja gar nicht als einen Verzicht, sondern erleben wir als einen sinnvollen Beitrag zu einem großen Projekt. Und das zeigt sich auch tatsächlich. Also die Menschen, die sich zum Beispiel für Klimaschutz engagieren und eben auch gerade da die große Menschheitsaufgabe sehen, die erleben das, was sie machen in ihrem Haushalt oder auch als BürgerInnen, eben nicht als eine Belastung oder einen Verzicht, sondern das gibt ihrem Leben auch Sinn. Und das vergessen wir manchmal. Wir sind ja gar nicht diese rein hedonistisch funktionierenden Wesen, also diese Menschen, die wirklich nur nach ihrem eigenen unmittelbaren Vorteil streben, sondern als Menschen streben wir auch danach, ein sinnvolles Leben zu führen. Und dazu gehört eben auch in so einer Situation, wo man mit dramatischen Bildern konfrontiert ist, dem eine starke Antwort entgegenzusetzen. Und diese starke Antwort kann dann sein, dass ich unmittelbar in meinem Haushalt mit dazu beitrage, Energie einzusparen. Und das ist dann für mich kein Verzicht, sondern das ist für mich ein sinnvoller Beitrag zu einem kollektiven Projekt. Und dabei aber auch nicht vergessen, irgendwie, dass letztendlich als BürgerInnen kann ich immer auch einen sinnvollen Beitrag leisten. Und Frau Rilling hat ja auch die verschleppte Energiewende, Ausbau der Erneuerbaren angesprochen. Und auch da kann man als BürgerInnen mit dafür sorgen, dass sich jetzt tatsächlich auch viel verändert. Ich würde auch gerne noch mal anknüpfen an diese Widersprüche, die ja einige der Anrufenden hier aufgezeigt haben, also bei dem Wasser, was irgendwie von weit her kommt. Und da hatte ja Frau Kempfert auch darauf hingewiesen, wir leben auch deshalb in diesen großen Widersprüchen, weil die Preise, die wir haben, nicht ehrlich sind. Und zum Beispiel letztes Jahr im Klima, also im Bürgerrat Klima, wurde auch genau das diskutiert. Da wurde wirklich bedauert, im Grunde genommen, dass man überhaupt nicht als BürgerIn kundig ist über die großen oder kleinen negativen Umwelteffekte, die manche Handlungsweisen und manche Konsumgüter haben, weil eben die Preise, die wir haben, nicht ehrlich sind, weil eben die negativen Umweltfolgen häufig nicht eingepreist werden. Und das müssten sie aber tatsächlich sein, damit wir eigentlich auch mündiger, also damit wir mündig, als mündige Bürger auch handeln können. Ja, wenn uns ein falscher Benzinpreis vorgaukelt, dass Mobilität, diese Art von Mobilität so einfach zu haben ist, dann katapultieren wir uns oder dann lavieren wir uns langsam in die Situation, dass wir dann, wenn plötzlich ehrliche Preise gefordert werden, denken, es wird uns etwas weggenommen, was uns eigentlich zusteht. Das ist aber eigentlich gar nicht so, sondern wir sind ja über Jahrzehnte auch verführt worden durch unehrliche Preise, durch Widersprüche, die auch gar nicht aufgelöst worden sind, sind wir in einer Situation. Und jetzt wird uns deutlich, dass wir da eigentlich viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen für die fossilen Energien und dass dann plötzlich sich wirklich die Frage stellt, mein Gott, warum haben wir nicht schon vor 10 Jahren sehr viel intensiver die erneuerbaren Energien ausgebaut? Mhm. Dann hätten wir nämlich dieses Problem jetzt nicht, weil die Erneuerbaren sind ja sehr viel günstiger als die fossilen Energien. Also auch als BürgerIn ist es wichtig, glaube ich, sich immer zu informieren und auch mit zu unterstützen und mitzuhelfen, dass sich diese großen Rahmenbedingungen auch ändern können. Mhm.
Frau Rilling, wollen Sie das noch ergänzen? Oder wenn Sie jetzt das hören, keine ehrlichen Preise, die wir jetzt aktuell haben, wenn sie ehrlich wären, wenn dieser ganze Energieverbrauch eingepreist wird, dann müssten wir viele Produkte wahrscheinlich mehr zahlen. Wären Sie dazu bereit? Wäre das eine Option?
Wenn ich im Supermarkt bin, also ich kaufe im Supermarkt kein Fleisch, ich kaufe von Haus aus wenig Fleisch, wie diese Preise da sind, also die Subventionen einfach, das alles verschleiern und es wird uns immer, es gab ja bei uns diesen Spruch, also diesen Werbespruch, Geiz ist geil, wenn man mit sowas handelt. Die Leute, die daran, die arbeiten, verdienen weniger, die werden ausgebeutet. Die Umwelt wird ausgebeutet, die Tiere werden ausgebeutet. Es gibt so viele Sachen. Wir zahlen immer drauf, nur merkt man es erst dabei gar nicht. Weil es immer schaut, man muss billig haben und das ist eben, wie gesagt, geil. Ich sage immer, Geist ist geil, wäre besser. Aber wie gesagt, da wird einfach geschaut. Ich möchte nicht sagen, dass jeder sich alles kaufen kann. Ich kann das auch nicht. Es gibt viele Leute, die müssen sparsam mit ihrem Geld umgehen. Und denen nehme ich es vielleicht gar nicht so übel, wenn sie sagen, ich muss jetzt aber in einen Supermarkt gehen und das kaufen und das kaufen. Aber es gibt sehr viele, die das anders machen könnten. Und da ist für mich also Diskrepanz drinnen. Also, dass man einfach sagt, es wird alles einfach billig runtergemacht und das ist dann eigentlich auch nichts mehr wert. Und da haben wir schon die letzten Jahrzehnte wirklich Schindluder getrieben.
Ja.
Das finde ich also unmöglich. Also man versucht halt dann das, was man im Kleinen also bei sich selber machen kann, also dass man sagt, man kauft bei einem Bauern ein, man kauft über vor Ort, also und ich kaufe mir eben auch nicht diese berühmten Erdbeeren im Dezember oder sonst was. Ich fliege auch nicht für 3 Tage nach Mallorca, ich fliege von Haus aus nicht. Also es gibt einfach Sachen, die man einfach, ich sehe das alles nicht als Verzicht. Mhm. Und es gibt sicher solche Sachen, ich meine, du kannst jetzt natürlich auch sagen, die Inlandflüge, für was braucht man die? Wenn man gut ausgebauten ÖPNV hat, eine Bahn, die wirklich funktioniert, dass man sagt, ich brauche das nicht, wenn ich von A nach B will. Mhm. Und es gibt so viele Sachen, wenn man einfach mal zum Denken anfängt, dann könnte man wirklich an sich selber so viel einsparen, also ohne irgendetwas verzichten.
Frau Rilling, Sie gehen offensichtlich mit gutem Beispiel voran und ich
habe auch manchmal Ausreißer, also ich bin kein perfekter Mensch.
Das
ist mir ja unheimlich.
Ganz genau, also ich denke, wie viele versuchen es und Sie haben auch dies angesprochen, öffentliche Transport, also ja. Auch da gibt es viele Mails, die wir haben, auch da müsste man das viel stärker unterstützen. Ja. Das soll ja auch teilweise kommen, dass wir da Ermäßigungen bekommen. Es gibt viele Faktoren, wie wir einwirken können auf einen geringeren Energieverbrauch und damit auch in einer größeren Unabhängigkeit. Das ist ja auch für viele das Ziel von Staaten, die uns mit fossiler Energie beliefern und eben auch Russland und den Krieg in der Ukraine möglicherweise dadurch etwas verkürzen können. Vielen Dank, Frau Rilling. Und ich gehe weiter zu Elisabeth Roth aus Sachsen, ruft sie uns an. Ja, danke, Frau Rilling. Und jetzt guten Morgen, Frau Roth.
Guten Morgen.
Frau Roth, was haben Sie für eine Meinung zum Energieboykott, zu Energieeinsparungen, unser Thema heute in der Lebenszeit?
Ich plädiere dafür, nicht nur so kurz auf unsere Dinge zu gucken. Ich hörte vor einer Weile einen Radiobericht, dass von unserem Energieboykott auch Nachbarländer betroffen wären, wie Tschechien, Österreich. Und ich möchte gerne, dass das mit in den Blick kommt. Also mir erscheint in der Diskussion oft, das ist die einfachste Lösung, als wäre es eine einfache Lösung. Wir drehen den Gas an zu, dann hört der Krieg auf. Und das halte ich für unsinnig. Zum einen denke ich, dass Putin genug Waffen hat, um den Krieg auch ohne unser Geld noch eine ganze Weile fortzuführen. Und wir können doch nicht wieder nur auf uns gucken, sondern ich möchte gerne, dass das, was es für die anderen Länder bedeutet, mit in den Blick kommt. Das ist mein Anliegen.
Ja, das heißt, Sie befürchten, Sie haben jetzt Tschechien, Österreich genannt. Sie meinen, wenn wir auf Öl und Gas verzichten, wirkt das sich auf andere Länder auch aus?
Genau.
Das gebe ich auch mal weiter an Frau Kempfert. Wie ist da die Gemengelage?
Ja, genau. Also dazu, vielen Dank, Frau Roth, haben wir eine sehr intensive Studie gemacht. Da bin ich auch für den Hinweis dankbar, weil in der Tat sind wir in Europa nicht allein. Und wir haben uns das sehr genau angeschaut, auch alle Transportwege, alle Pipelines, alle Kapazitäten. Und können da Entwarnung geben, wenn wir da uns im europäischen Verbund gut austauschen, auch mit Österreich, auch mit Tschechien. Im Übrigen Südosteuropa ist da auch Bulgarien. ein wichtiges Land, um die es da geht, dann kann es funktionieren und auch gut funktionieren. Es wird ja derzeit auch in Europa diskutiert, einen gemeinschaftlichen Gaseinkauf zu gestalten. Auch das ist sinnvoll, europäische Gasspeicher aufstocken, auch das ist sinnvoll. Also es gibt genügend Möglichkeiten, wie wir alle in Europa da gut rauskommen, auch ohne russisches Gas. Das ist die eine Antwort und das sollten wir auch aus meiner Sicht so schnell wie möglich tun. Und das Zweite ist, ja klar, der Krieg ist, geht weiter. Russlands Kriegskasse ist gut gefüllt. Wir haben diese üppig gefüllt durch unsere Milliardenbeträge aus den letzten Jahren. Aber dennoch muss es darum gehen, Russland zu isolieren, wirtschaftlich zu isolieren und mit diesem Russland keine Geschäfte mehr zu machen und das so schnell wie möglich, um eben dann auch wirklich die wirtschaftliche Situation in Russland dauerhaft zu schädigen und damit da auch ein Umdenken stattfindet, damit die Machthaber nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Darum geht es und deswegen so schnell wie möglich müssen wir da handeln und eben keine weiteren Gelder mehr in diese Kriegskasse fließen lassen, auch wenn das indirekt nur stattfindet und wir über jetzt Dollarkonten und Rubelkonten und alles Mögliche da diskutieren. Dennoch ist es richtig, das so schnell wie möglich zu machen, damit wir rauskommen aus dieser Krise und nach Möglichkeit sehr schnell auch ein Umdenken in Russland stattfindet. Und so wie Russland das jetzt macht, wird es ja sehr schnell auch in eine Staatspleite Russlands übergehen. Und selbst dann gäbe es noch Möglichkeiten, Kriege zu führen. Aber dennoch muss Russland hier sehr schnell Sanktionen in umfassender Art und Weise führen, damit wir da rauskommen aus der Krise.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Also Sie rennen da bei mir eine offene Tür ein. Selbstverständlich bin ich dafür, das ist auch, wir tun, was wir können, um dort zu Veränderungen beizutragen und möglichst wenig schuldig zu werden an dem, was dort läuft. Aber ich höre in der Diskussion mitunter so eine falsche Erwartung und in einer Art und Weise zu sagen, wir müssen jetzt auf der Stelle gestern handeln und alles maximal machen. Und das halte ich für unrealistisch. Und wenn da Erwartungen geweckt werden, als würde das so schnell gehen und so schnell helfen, dann finde ich, ermüde ich doch die Leute. Dann merken die in einem Monat, ich habe alles gemacht, was ich kann und es hat nicht geholfen. Und dann bin ich doch viel weniger bereit, die Anstrengung durchzuziehen. Also ich finde, dass in der Diskussion mitunter mehr Ehrlichkeit, mehr Offenheit auch unserer Hilflosigkeit gegenüber angebracht wäre und langfristig was bringen würde. Darum, das ist mein Anliegen.
Ja, bin ich ganz bei, wenn ich da nur einen Satz zu sagen darf, Frau Roth, ja genau, da bin ich auch vollständig bei Ihnen und finde es auch absolut richtig. Transparenz, Ehrlichkeit und wir tun unser Bestes, da wissenschaftlich auch das zu begleiten, deutlich zu machen, wo stehen wir, was sind unsere Optionen und was können wir da tun. Ich bin da ganz bei Ihnen. Also jetzt falsche Erwartungen zu wecken geht nicht. Auf der anderen Seite muss man auch deutlich machen, wir müssen wirklich schnell weg aus diesem ganzen Dilemma.
Ja, vielen Dank, Frau Roth. Eine wichtige Frage, ob unsere Erwartungen zu hoch sind und natürlich auch der Aspekt, dass wir einen langen Atem brauchen. Frau Mattis, wie kann man das befördern, dass wir auch durchhalten mit möglichen Einschränkungen, dass Preise sich verändern, dass möglicherweise Kurzarbeit eine Folge sein könnte? Das gibt ja viele einschneidende Entwicklungen, die kommen könnten. Und wir haben natürlich durch die Pandemie auch schon viele Einschränkungen erlebt und haben es auch abfedern können in einem gewissen Maß. Haben wir noch diesen Atem, den es braucht, um auch dies zu überstehen?
Ja, also ich finde, Sie haben ja gerade den Hinweis auch gegeben auf die Bewältigung oder die ersten zwei Jahre in der Corona-Pandemie. Im Grunde genommen, was wichtig ist, ist, all diese kommenden Veränderungen gut zu erklären und sich eben auch darauf beziehen zu können, was die Bevölkerung da will. Ja, und ein ganz wichtiger Aspekt wird der sein, wie man auch Ausgleichsmöglichkeiten findet, um den sozialen Frieden zu erhalten in der Gesellschaft. Und das ist vielleicht ein Aspekt, über den wir hier auch nochmal diskutieren könnten, weil ich habe auch Studien durchgeführt zum Thema CO2-Bepreisung und die Art der Rückverteilung, die damit verbunden sein könnte, weil wir einerseits eine starke Steuerungswirkung brauchen. Wir sehen ja auch gerade jetzt ist es Thema und jetzt werden Investitionsüberlegungen in Haushalten angestoßen und so weiter. Und das ist ja nicht nur eine Reaktion auf diesen Aggressor Putin, auf diesen Kriegsverbrecher, sondern es ist ja auch eine Reaktion auf diese stark steigenden, plötzlich sehr realen und hohen Preise. Und wie kann man also im Grunde genommen diese steuernde Wirkung von hohen Preisen haben, gleichzeitig aber dafür sorgen, dass diejenigen, die im Grunde genommen gefangen sind, ja, also MieterInnen beispielsweise, oder eben Menschen, die auch überhaupt nicht so schnell Dämmungsmaßnahmen durchführen können und so weiter. Wie kommen wir damit klar oder wie entlasten wir diese Haushalte? Das ist eine entscheidende Frage. Und was wir eben festgestellt haben, ist, dass die Menschen dieses Prinzip eines Klimageldes oder Energiegeldes, am Anfang hieß es mal Klimadividende, dass es schwierig ist zu verstehen, warum das funktionieren kann. Und
wird das zu wenig erklärt? Fehlt auch dann gewisse Aufklärung, auch von Kindesbeinen an vielleicht schon?
Naja, ehrlich, ja, also das denke ich schon. Ich glaube, was wir alle gut nachvollziehen können, ist, dass Preise eine steuernde Wirkung entfalten. Das haben wir in unseren Befragungen auch festgestellt. Das versteht eigentlich jeder. Es versteht auch jeder, dass eigentlich so etwas wie ein höherer Energiepreis sein muss und dass die Subventionen abgebaut werden müssen und dass man dann hinterher höhere Preise hat, damit jeder sich stärker danach richten kann, was eben dieses Gut tatsächlich kostet. Ja? Was aber nicht verstanden wird, ist dieser Ausgleichsmechanismus. Da wird dann häufig auch angenommen, wenn ich erst eine CO2-Bepreisung erhebe und dann aber wieder rückverteile, dann hebe ich doch sozusagen diesen steuernden Effekt auf. Und dass das eben einen großen Unterschied macht, dass ich einerseits steigende Preise habe, das sozusagen, um hier diesen steuernden Effekt zu haben, dass ich aber andererseits die Rückverteilung sich nicht am Konsum orientiert, sondern pro Kopf. Das macht den großen Unterschied aus. Und das ist, glaube ich, nicht hinreichend erklärt und bewusst gemacht worden.
Da ist, glaube ich, noch viel zu tun, offensichtlich. Am Schluss noch eine Mail von Herrn Esser. Er schreibt, da alle Warnungen bisher vergeblich waren, könnte die derzeitige Kriegskatastrophe vielleicht und hoffentlich ein Umkehrpunkt sein, all unsere Verschwendung auf den Prüfstand zu stellen und uns wieder auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt, Schutz unseres Planeten und Pflege der menschlichen Beziehung, und zwar aller Menschen. Das Thema ist nicht ausdiskutiert. Vielen Dank, Professor Claudia Kempf und Professor Ellen Mattis, für Ihre Expertise heute. Auch dank allen Hörerinnen und Hörern fürs Mitmachen bei dieser Diskussion. Gleich nach den Nachrichten geht es in Umwelt und Verbraucher auch darum, weiterhin, welche Möglichkeiten es für Verbraucher gibt, ein eigenes kleines Gas- und Ölembargo zu verhängen und wie auch dann den steigenden Preisen begegnet werden kann. Am Mikrofon verabschiedet sich heute Dörte Hinrichs. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.